nicht Handys raus oder so, sondern Handys rein in die Therapien. Also würde ich sagen. Aber eben angemessen rein, wenn es halt auch, also und verstehend rein. Also, dass man das guckt, was hat es denn für eine subjektive Bedeutung für diese Person?
Ihr hört 50 Minuten, den psychoanalytischen Podcast der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin. Für die Länge einer Psychotherapiestunde bringen wir eine psychoanalytische Perspektive in Podcastform.
Willkommen zu einer weiteren Folge 50 Minuten. Durch diese Folge leiten euch wieder Jenny und ich.
Hallo Marie-Louise und hallo an alle, die zuhören.
In der letzten Zeit haben wir uns vermehrt den Themen um Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gewidmet. Daran knüpfen wir heute auch wieder an. Wir wollen uns mit Smartphones im Rahmen von Kinder- und Jugendpsychotherapien beschäftigen, sowohl in Einzelsettings als auch in Gruppentherapien. Das Smartphone ist inzwischen ein ganz selbstverständlicher Alltagsbegleiter geworden. Nicht nur für Erwachsene, sondern eben auch für Kinder und Jugendliche.
Ja, das sagen zum Beispiel auch die Zahlen vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest. Die untersuchen nämlich seit Ende der 90er schon das Medienverhalten junger Menschen und Kinder und haben in ihrer sogenannten KIM-Studie im Jahr 2023 festgestellt, dass ab einem Alter von 10 bis 11 Jahren mehr als die Hälfte der Kinder ein eigenes Smartphone besitzt. Und genau, es ist fast überall mit dabei. Bei 41% der 8- bis 9-Jährigen sogar mit im Bett. Und bei den 12- bis 13-Jährigen sind es schon 66%. Fast jedes zweite Kind nutzt täglich ein Smartphone. Das ist ungefähr genauso oft, wie drinnen oder draußen gespielt wurde. Für die Jugendlichen gibt es noch eine eigene Langzeituntersuchung, die sogenannte GYM-Studie. Und da liegen die Zahlen, kann man sich denken, noch höher.
Bei den Recherchen zu dieser Folge haben wir von einer Initiative in Irland gehört. Dort haben sich Eltern und Lehrer einer Grundschule in einer Stadt südlich von Dublin dazu entschieden, ihren Kindern unter 13 Jahren den Besitz eines Smartphones zu verbieten. Für sie wurde nämlich deutlich, dass Kinder nicht Zugriff auf das Internet haben, sondern das Internet Zugriff auf ihre Kinder. Diese werden nämlich Inhalten ausgesetzt, die viel zu oft nicht altersgerecht sind. Oft hinken die gesellschaftlichen Entwicklungen und die Gesetzgebung den technischen Möglichkeiten hinterher. Dann sind Persönlichkeitsrechte nicht ausreichend geschützt oder Eltern wissen nicht, wie sie ihre Kinder vor bestimmten Inhalten schützen können. Online kommt es zu einer Reihe von Verletzungen unserer Persönlichkeitsrechte. Angefangen bei, in Anführungsstrichen, einfachen Beleidigungen bis hin zu sexuellen Grenzverletzungen. Digitalem Stalking, bildbasierter sexualisierter Gewalt wie Sexting ohne Zustimmung, also wenn man sexuell eindeutige Nachrichten empfängt, ohne dazu sein Einverständnis gegeben zu haben.
Dann gibt es auch sogenannte Deepfakes, also ein Bild oder Video einer Person, das zwar echt wirkt, aber nicht wirklich diese Person zeigt, sondern nur durch künstliche Intelligenz hergestellt wurde. Es kann zur Weitergabe von intimen Aufnahmen kommen oder zur Erpressung mit digitalen Bildern oder Daten zu einer Person, die gesammelt und veröffentlicht werden, um diese Person buchstäblich bloßzustellen. Das wird auch Doxing genannt. Betroffene werden nicht nur individuell in ihrer Integrität geschädigt, vielmehr hängen da gesellschaftliche Fragen dran, zum Beispiel die nach Sicherheit, demokratischer Teilhabe und kommunikativer Chancengerechtigkeit. Ein Gesetz gegen digitale Gewalt ist zwar angedacht, aber noch nicht in unserer Gesetzgebung integriert. Man kann schon sagen, die analoge Gesellschaft hinkt den digitalen Entwicklungen hinterher. Das wiederum trägt möglicherweise zu einer Verunsicherung im Umgang mit digitalen Medien bei. Und das betrifft auch Kinder, Jugendliche und deren Familien direkt und indirekt.
Die Frage nach einem guten Umgang und die Unsicherheiten in diesem Zusammenhang tragen sicher auch dazu bei, dass Smartphones innerhalb von Psychotherapien präsenter werden. Aber auch, weil die Smartphones quasi überall dabei sind. Morgens im Bett, beim ersten Café, beim Sport, in der Bahn, auf der Arbeit, bei Freundinnen und na klar, in der Psychotherapie. Oder sogar selbst als Therapiewerkzeuge, wie bei den neuen digitalen Gesundheits-Apps wie Selfapy oder Edupression. So hilfreich Smartphones auf diese Art sein können, können sie eben auch Inhalte transportieren, die Probleme machen. Einige haben wir eben schon genannt. Es gibt aber auch ganz andere individuelle Probleme, wie wir in der Folge noch von unseren InterviewpartnerInnen hören werden. Manchmal bringen PatientInnen und TherapeutInnen ihre Smartphones mit in die Stunden. Manchmal ganz unbewusst, unbemerkt, dann brummt es in der Tasche bei eingehenden Nachrichten oder Anrufen. Manchmal tauchen sie als Alltagshelfer in den Stunden auf, wie zum Beispiel als Kalender. Manchmal aber auch, um damit etwas zu verdeutlichen, zum Beispiel wenn PatientInnen uns Nachrichten von sich oder anderen vorlesen, um uns möglichst anschaulich ihre Probleme zu verdeutlichen. Aber letztlich kann auch die Nutzung selbst zum Problem werden. Stichwort Handysucht.
Da gibt es seit einer ganzen Weile schon Diskussionen, ob und wie das als eine Erkrankung benannt werden kann. Im aktuellen Diagnosekatalog ist das teilweise berücksichtigt. Das sogenannte ICD, das internationale Diagnoseklassifikationssystem, dient allen ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen als Grundlage, Krankheiten zu beschreiben. Dort findet man seit 2022 die Beschreibung pathologisches Spielen vorwiegend online als Krankheit. Smartphone-Sucht dagegen ist bisher keine anerkannte Störung. Es wäre ja auch die Frage, wieso. Ein Handy als Gerät an sich macht ja nicht abhängig. Wir interessieren uns in diesem Podcast vor allem aus einer psychoanalytischen Perspektive für die Rolle des Smartphones in der Psychotherapie. Deswegen stellen wir uns die Frage, wieso sind denn das Smartphone und die damit möglichen Probleme auch psychodynamisch relevant? Dafür haben wir uns heute zwei InterviewpartnerInnen mit ins Boot geholt. Einmal hören wir heute Jan van Loo. Er ist tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapeut, integrativer Lerntherapeut und er bildet andere PsychologInnen aus. Er arbeitete als Psychotherapeut viel mit Kindern und Jugendlichen.
Smartphones sind ja Geräte und Geräte sind ja so fließende Übergänge zwischen Tablets und, ne, also wie groß sind die Monitore? Wir haben sie immer dabei. Und sie haben eine Rückseite. Das finde ich irgendwie ein ganz interessantes Element.
Außerdem hören wir Katrin Stumpner. Sie ist ebenfalls Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche und arbeitet insbesondere mit ihnen in Gruppentherapien zusammen. Auch sie ist zusätzlich in der Aus- und Weiterbildung für Psychotherapie tätig.
Ich habe mein Handy draußen. Ich habe kein Handy in der Gruppe. Ich habe kein iPad in der Gruppe. Ich sitze da sozusagen, was das betrifft, just naked. Und die kommen eben rein. Und natürlich haben die ihre Handys mit.
Wir stellen beiden die Frage, was eigentlich das Smartphone mit der Psychotherapie zu tun hat. Und wir bekommen unterschiedliche Antworten. Jan wird sich eher theoretisch aus einer entwicklungspsychologischen Sicht eine Antwort nähern. Von Katrin erfahren wir von der Verhandlung zwischen den Kindern und ihren Eltern und ihrer eigenen Rolle dabei. Von beiden werden wir aber hören, dass das Smartphone immer auch eine beziehungsregulative Funktion einnimmt. Wenn Katrin ihre Gruppentherapien leitet, dann nimmt sie eine offene Haltung gegenüber den technischen Geräten ein, die ihre Kinder und Jugendliche mit in die Sitzung bringen. Es gibt bei ihr keine expliziten Regeln, wie sich die GruppenteilnehmerInnen verhalten sollen.
Ich gehe aber nicht explizit jetzt auf das Thema ein, wie geht ihr damit um und wie, was ist gut für euch, was ist schlecht für euch, sondern dieses, das gehört ja so wie das Auto in der Spielkiste und die Puppe im Puppenhaus und das Kinderbuch und die Kassette und was weiß ich. Es gehört so zum Leben. Und also ich komme noch aus einer Generation, ja, es gab kein Handy, als ich Kind war. Und ich finde es auch toll, wenn die Kinder spielen, ehrlich gesagt, und nicht jetzt ihre Zeit da hinterm Handy verbringen. Ich finde das auch absolut schädlich, wenn die das, wie manche, 5 bis 8 Stunden machen am Tag und auch vielleicht sich ihre Nacht da, ihren Nachtschlaf um die Ohren hauen. Das ist super schädlich. Aber das sind andere Themen, die sich dahinter verstecken. Und was ich immer wichtig finde, dass ich ihn im Grunde genommen, ich bin ja auch ein ziemlich starker, habe ja einen Vorbildcharakter in dieser Gruppe, mit denen ich arbeite. Und dass ich jetzt nicht ein Feindobjekt aus diesem Handy mache oder aus diesem Laptop, sondern dass ich das Thema, was die darüber transportieren, wirklich auch in der Auseinandersetzung der dynamischen Matrix zum Thema habe und darauf reagiere.
Wenn Katrin mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, möchte sie sich nicht wie die Eltern verhalten und die Nutzung der Smartphones per se unterbinden. Ihr ist es wichtiger, darüber in den Austausch zu kommen.
Ich versuche eben dieses Handy jetzt nicht zum Streitpunkt zu machen, wie die das häufig von zu Hause kennen, weil Eltern das auch immer wieder antragen, wie sie mit diesen Zeiten umgehen. Ihre Kinder sind viele, viele Stunden am Handy und auch nachts und die schlafen nicht und was ja auch tatsächlich ein sehr kritischer Punkt ist, den ich auch, mit dem ich mich auch natürlich viel auseinandersetzen muss. Aber in der Gruppe gehe ich nicht in diese elterliche Position und sage, du, die Handys, das Handy legt das weg, sondern ich versuche zu verstehen, was hat das Handy gerade für eine Bedeutung? Was drückt sich gerade über diese Handlung? Ich habe mein Handy aus.
Was sich über das Handy ausdrückt, soll heißen, dass unsere Handlungen auch Beziehungsbotschaften enthalten können. So könnten beispielsweise jemand, der den anderen weder zu Wort kommen lässt, noch aus dem Gespräch entlassen will, dem anderen damit aussagen, ich befürchte, wenn ich eine Pause mache, gehst du und ich möchte nicht allein bleiben. In dieser Art kann auch das Smartphone und seine Nutzung zur Beziehungsbotschaft werden, indem wir uns zum Beispiel immer erreichbar machen oder andere für immer erreichbar halten. Viele werden sich bestimmt auch schon mal hinter ihrem Smartphone versteckt haben, um sich einer Gesprächsrunde zu entziehen. Manche Menschen sind auch permanent am Telefon, um sich in unklaren oder neuen Situationen sicherer zu fühlen, so als hätten sie eine nahestehende Person immer mit dabei.
Jan versteht das Smartphone als etwas, das er als Teil von uns selbst bezeichnet. Damit meint er, dass die Inhalte, die wir uns auf dem Smartphone anschauen und die wir auch mit anderen teilen, ein wichtiger Bestandteil unseres Selbstbildes sind. Sie machen uns gewissermaßen aus.
Die Handys sind halt natürlicherweise immer bei uns und deswegen sind die automatisch Teil des therapeutischen Prozesses. Fonagy, dieser britische Analytiker, der hat mal den Satz gesagt, dass sich die Medien, das ist ja so ein etwas erweiterter Begriff, uns anschmiegen. Also sie werden zu einem Teil von unserem Selbstverständnis. Das kann man alles einstellen, aber auch die Inhalte, die wir konsumieren, sind im Grunde unser Profil, was dann halt auch als Algorithmus natürlich dann irgendwie sich ganz woanders dann irgendwie wiederfindet, ohne dass wir das auch wissen zum Teil oder häufig nicht wissen. Und wir machen darüber Termine, ne? Wir telefonieren darüber, wir machen darüber teilweise auch die Therapie. Sie sind halt zu einem ganz selbstverständlichen Teil irgendwie unseres Lebens geworden. Und deswegen natürlich auch Teil von Therapien. Aber eben, es ist so ein unbewusster Teil, würde ich sagen. Also es ist eine Art, wie wir mit diesen Medien irgendwie umgehen, wo wir uns eben kein bewusstes Zeugnis darüber ablegen, was wir da eigentlich machen. Speziell, also ich bin ja ein Kinder- und Jugendtherapeut unter anderem und ich finde schon wichtig, dass man sich angucken kann, was die Handys mit den interpersonellen Beziehungen machen.
Was Jan hier mit den interpersonellen Beziehungen meint, ist in ähnlicher Weise das, was Katrin anspricht, wenn sie danach fragt, was sich über das Smartphone ausdrückt. Interpersonell heißt schlicht zwischen den Personen. Darum die Frage, was kommt über unser Nutzungsverhalten zum Ausdruck? Jan hat zu dem Beziehungsaspekt entwicklungspsychologische Überlegungen. Er geht davon aus, dass in Beziehung zu sein etwas ist, das für alle Menschen von Geburt an enorm wichtig für die Selbstentwicklung ist. Säuglinge und Kleinkinder sind erstmal vollkommen auf die Beziehung zu ihren Bezugspersonen angewiesen. Hier verweist Jan auf die Säuglingsforschung, die sich emotionale Prozesse als Teil von Beziehungsgestaltung zwischen Eltern und ihren Kindern anschaut. Die Forschung zeigt, dass sich emotionale Abstimmungsprozesse zwischen Kind und Bezugspersonen im Millisekundenbereich abspielen. Säuglinge sind von Beginn an darauf aus, die Reaktionen der Menschen in ihrer Umwelt zu interpretieren. Gleichzeitig erfahren sie durch die emotionalen Rückmeldungen aber auch sich selbst, weil die Dinge, die in ihrem Inneren passieren, erst durch verbale und nonverbale Rückmeldungen von außen verstehbar werden.
In den von Jan gemeinten Studien wird das wie folgt untersucht. Die jeweilige Bezugsperson wurde dazu angehalten, mit ihrem Kind zu spielen. Dabei hält eine stillstehende Kamera fest, wie die beiden sich miteinander verhalten. Im Bildausschnitt sieht man dann meist das Baby in einer Wippe liegend und die Bezugsperson, meistens war es die Mutter, ist leicht über das Kind gebeugt. Das Baby quiekt vergnügt und die Mutter lächelt das Baby an und sagt so etwas wie, da freust du dich aber. Das sagt sie meist in einer etwas höheren Stimmlage. Dadurch wird für das Baby erkennbar, dass es etwas gemacht hat, was die Mutter nun durch Lächeln, ihre Worte und ihre Stimmlage spiegelt und gemeinsam Freude entsteht.
Das Gleiche geht auch mit Ärger und Unzufriedenheit, nur dass hier die große Herausforderung ist, dem Kind diese Emotionen so zu spiegeln, dass es zwischen eigenen und fremden Emotionen zu unterscheiden lernt. Also nicht die Eltern als wütend oder traurig erlebt, sondern früher oder später sich selbst. Gleichzeitig regulieren die Bezugspersonen dadurch die Emotionen des Babys. So sehe, sehr grob skizziert, eine gelungene Eltern-Kind-Interaktion aus. Aber zurück zu den Smartphones. Stellen wir uns nun vor, dass so eine Interaktion ständig durch den Blick auf das Smartphone unterbrochen wird. hören wir, was Jan dazu im Interview mit uns sagt.
Gar nicht so sehr, was konsumieren die Kinder dabei, sondern wie konsumieren die Eltern. Also, ne, wir haben dann halt unser Kind, also das ist, weiß ich nicht, ein paar Monate alt. Und dann gucken wir auf unser Handy und dann sieht das Kind uns an. Und das ist das, was ich vorhin schon angedeutet habe mit dem Stillface-Experiment. Das kann ich ganz kurz nochmal darstellen. Also wenn Kinder mit dem ausdruckslosen Gesicht der Mutter konfrontiert sind, in einem relativ jungen Alter, also unter einem Jahr oder so, dann reagieren die mit unglaublichem Stress auf diese Situation, weil die nicht verstehen, warum die Mutter gerade nicht responsiv ist. Jetzt kann man vermuten, dass in der Alltagssituation ständig das Handy zwischen der Mutter und dem Kind ist. Es gibt auch solche Halterungen, übrigens für Kinderwägen, wo dann für das Kind ein Tablet aufgehängt werden soll. Und die sind noch nicht mal ein Jahr alt. Ich finde das ganz komisch. Also was ist der Gedanke dahinter, dass das Gerät zwischen der Mutter und dem Kind die ganze Zeit ist? Und das ist praktisch, aber für das Kind ist es auf eine gewisse Art und Weise sehr schwierig, weil es eben sich gar nicht mehr weiß, wofür es sich entscheiden soll, für den Blick der Mutter, der ja hilfreich ist. Also, ne, das ist ja dieser Abgleich, der Glanz in den Augen der Mutter, so, der findet dann halt überhaupt nicht mehr statt, weil das Handy dazwischen ist, wenn der Monitor dem Kind zugewandt ist. Aber wenn die Rückseite von dem Monitor und die Mutter drauf guckt, dann weiß das Kind überhaupt nicht mehr, was los ist. Weil die Mutter ja dann auch reagiert auf die Inhalte. Und natürlich die entsprechenden, das ist ja dieses Fax-System, das kennen Sie, FACS, ne? Also diese standardisierten Gesichtsausdrücke, die eben gelesen werden von Menschen. Und wenn dann eben Dinge passieren, die mit dem Kind überhaupt nichts zu tun hat, das Kind aber so halb schräg angeguckt wird dabei, dann wird das Kind versuchen, das zu interpretieren und es kann es nicht verstehen. Also es wird keine Logik irgendwie sozusagen in die Situation hineinkommen. Weil kein Kontakt eigentlich entsteht, ne? Also es entsteht keine Beziehung dann mehr, weil etwas, was dem Kind entzogen ist, einfach nicht in Teil der Beziehung für das Kind ist und das dann irgendwie unlogisch wird, würde ich mal sagen, ne?
Jan beschreibt hier eine Situation zwischen einem Baby oder Kleinkind und dessen Mutter, die nicht auf ihr Kind, sondern auf das Display ihres Smartphones schaut. Das macht sie ausdruckslos oder inadäquat, zumindest bezogen auf das Verhalten ihres Kindes. Wie sie auf das reagiert, was sie auf dem Display sieht, passt nicht zu dem, was das Baby macht. Jan sagt, dass solche Interaktionsstörungen eigentlich gut untersucht sind und dass wir aus diesen Untersuchungen wissen, dass Kinder mit Stress reagieren, wenn ihre Mutter plötzlich nicht mehr oder unangemessen reagiert. Er erwähnt das Stillface-Experiment von Edward Tronick. Nun ist es nicht schlimm, wenn das Verhalten des Kindes auch mal unpassend beantwortet wird. Was Jan hier meint, ist eine systematische Fehlpassung zwischen dem, was das Kind braucht und sucht, und dem, was die Bezugsperson macht bzw. nicht macht. Von daher ist das aus Jan van Loos Sicht eine Seite des therapeutischen Herangehens in der Psychotherapie, in Betracht zu ziehen, dass Smartphones möglicherweise schon früh die Eltern-Kind-Beziehung und damit die Selbstentwicklung beeinflussen.
Aber auch die Inhalte selbst können für Kinder und Jugendliche inadäquat sein, wobei sie diese häufig nicht mit AnsprechpartnerInnen wie zum Beispiel den Eltern besprechen oder verarbeiten können. Das stellt auch die KIM-Studie unter dem Punkt Kinderschutz fest. 2/3 der Eltern, deren Kinder das Internet nutzen, geben an, keine technischen Möglichkeiten des Jugendmedienschutzes wie Filter oder Sicherheitseinstellungen zu verwenden. Gleichzeitig zeigt die KIM-Studie 2023, dass immer mehr Kinder Medien selbstständig und ohne Begleitung von Erwachsenen nutzen. Vor allem bei den 6- bis 7-Jährigen steigt der Anteil von den Kindern, die Medien alleine verwenden. Das ist eine Herausforderung, gerade wenn nicht gemeinsam konsumiert wird. Die Eltern oder andere Erwachsene können das Gesehene nicht einsortieren. Dadurch wird das Smartphone zum kommentarlosen Lieferanten von allem Möglichen, wie auch Pornos und Gewalt. Auch Katrin begegnet in der Therapie diesem Phänomen des unbegleiteten Konsums. Vor allem Eltern bringen das als Problem in die gemeinsamen Gespräche ein. Diese trifft sie ebenfalls einmal im Monat in Gruppensitzungen. Dabei werden die Sorgen der Eltern laut, wenn es um die Nutzung der Smartphones geht. Gleichzeitig gibt es aber auch oft eine tiefe Ratlosigkeit. Katrin versucht dann in der gemeinsamen Reflexion mit den Eltern, die Kommunikation zwischen ihnen und ihren Kindern zu verstehen. Sie betont, wie wichtig es ist, eine eigene Haltung zum Medienkonsum der eigenen Kinder zu entwickeln und diese auch zu vertreten. Wie das geht, erzählt sie uns.
nicht jetzt zu sagen, was ist richtig und falsch bezüglich dieser 50 Stunden oder so. Da waren wir uns, glaube ich, alle einig, dass das zu viel ist. Sondern es ging in dieser Elterngruppe darum, wie kann ich als Eltern meinen Kindern gegenüber mich auch positionieren, beziehungsweise darf ich mich positionieren? Darf ich mit denen streiten? Darf ich vertreten, was ich für richtig finde? Können wir uns reiben? Und dann haben wir irgendwann ganz viel über das Wort aushandeln gesprochen. Und diese Mutter, also von dem Jungen, hat dann auch die Frage gestellt, was heißt denn aushandeln? Ist das wie auf dem Markt, dass ich sage, ich will diese Melone haben und die kostet so viel, aber ich gebe nur so viel. Aber da war das so geschäftlich. Und dann kamen wir immer mehr und mehr dazu, dass Aushandeln auf der Beziehungsebene ja auch bedeutet, dass ich sagen kann, erstens, ich finde das zu viel. Ich mache mir, also das, ich sehe, die tut das nicht gut. Und ich bin nicht damit einverstanden, dass du dir den Nachtschlaf raubst. Und da müssen wir jetzt drüber reden. Da müssen wir herausfinden, wie gehen wir damit um. Ich bin damit nicht einverstanden. Du musst schlafen. Der macht keinen Sport. Ich finde, du musst dich auch bewegen. Und da müssen wir jetzt schauen, das müssen wir erstreiten. Ja? Was stellst du dir vor? Also, dass wir richtig dann eben ins Aushandeln gehen. Und dann wurde dieser Begriff plötzlich so lebendig. Dann tauchten auf, dass da auch die Gefühle und diese ganze Auseinandersetzung ja auch was mit allen macht und nicht nur, was ist richtig und falsch. Das tauchte dann auch auf, dass ich irgendwann fragte, wie viel sitzen Sie eigentlich vorm PC?
Katrin hat also eine klare therapeutische Haltung, auch den Eltern gegenüber. Sie betont in ihrer Arbeit mit den Eltern, wie wichtig es ist, in den Konflikt darüber zu gehen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Außerdem kommen auch die Eltern dazu, ihren eigenen Medienkonsum zu reflektieren. In den Gruppentherapien mit den Kindern und Jugendlichen gerät Katrin oft selbst in eine elterliche Rolle. Sie sagt aber, dass es wichtig ist, diese nicht unreflektiert einzunehmen, sondern sich wie eine Brücke zwischen dem, was die Kinder und Jugendlichen beschäftigt, und den Sorgen und der Verantwortung der Eltern aufzuspannen.
Also das ist auch das, was ich vorhin schon mal sagte, dass ich da ja auch eine starke, also das geht ja auch in der Gruppe darum, dass die solche Verwicklungen aus den Beziehungen, Eltern-Kind-Beziehungen, und auch Verletzungen in diesen Beziehungen, dass sich die in der Gruppe natürlich wiederholen, also reinszenieren, wie in dieser Szene zum Beispiel, Grenzüberschreitung, und dass wir in dieser, dass die Gruppe ja dazu ein Raum ist, um ein Verständnis dazu, darüber zu finden, dass es auch anders geht, dass man auch anders damit umgehen kann, mit solchen starken Erfahrungen und Verletzungen. Und dazu ist meine Resonanz sehr wichtig.
Die Grenzüberschreitung, die Katrin hier anspricht, war eine Situation, in der ein Jugendlicher aus ihrer Gruppe sie mit einer Kamera bedrängte und sie von ganz nah filmte und Katrin ihm sagen konnte, wie unangenehm ihr das sei. Er hörte abrupt auf zu filmen und machte die Erfahrung, dass Katrin seine Provokation nicht in einen Kampf übergehen ließ. Wie wir vorhin bereits von ihr gehört haben, interessiert Katrin, was sich über die Nutzung des Smartphones ausdrückt. Wie sie dabei vorgeht, erfahren wir von ihr. Sie erzählt uns aus einer Therapiegruppe, in der es einer jungen Teilnehmerin schwerfiel, das Erlebte in Worte zu fassen. Sie nutzt die Smartphones auf ganz andere Weise.
Das finde ich in den Gruppen am spannendsten. Ein Beispiel, das hatte ich schon erzählt, aber ein Beispiel dazu finde ich irgendwie auch ganz gut, dass in einer anderen Gruppe die haben auch alle ihre Handys neben den Stühlen liegen gehabt. Und ein Mädchen, die ist eine junge Frau, die ist 19, aber in einer sehr kritischen Lebenslage und hat viele Konflikte mit Freundinnen. Und ihr hat eine Beziehung mit zwei Freundinnen erklären wollen und hat viele Worte versucht. Und dann hat sie plötzlich ganz spontan ihr Handy, hat gesagt, ich zeige euch das mal. Und hat die Handys so nebeneinander gelegt, wie die gerade so sich in Beziehung erleben. Und so, als ob das Puppen sind, so ungefähr, oder Figuren. Und dann war das plötzlich ein Spielzeug.
Das ist ein sehr kreatives Beispiel. Hier geht es nicht um die Inhalte, die ein Smartphone transportiert. Hier werden die Smartphones der Gruppenteilnehmer situativ zu Symbolen umfunktioniert und verkörpern einzelne Personen. Im Interview mit Katrin stellen wir ja auch die Frage, ob es manchmal Situationen gibt, in denen Katrin das Handy verflucht oder in denen sie sich selbst von dieser Welt ausgeschlossen fühlt.
Also das gibt's mehrfach natürlich. In einer Gruppe bin ich, wenn ich da, die ist schon jetzt noch nicht so lange, ich glaube vorletztes Jahr, wenn ich da reinkam, das hat mich tierisch genervt, weil die alle am Handy saßen oder einen Kopfhörer auf hatten und irgendwie vollkommen isoliert miteinander überhaupt nichts. Ja, die saßen vielleicht schon 5 Minuten da oder länger, weil manche kommen von weiter her oder direkt nach der Schule und sind dann ein bisschen früher da und die sitzen dann im Gruppenraum, aber die haben nichts, die sprechen nicht miteinander. Und da gehe ich manchmal auch rein und denke, oh Gott, echt, jetzt muss ich die aus irgendwelchen Tiefen der Medien rausholen. Und die sind aber eben dann auch so angepasst, sowohl an dieses, ich verstecke mich in diesem Handy oder in meinem Kopfhörer, als auch so angepasst, wenn Frau Stumpner reinkommt, dann geht's los. Und so in der Erwartung, dass ich dann sage, was losgeht, was ich ja nicht mache. Aber in solchen Situationen merke ich einfach diesen Widerstand so stark. Was sollen wir denn jetzt machen? Und ja, Sie müssen doch sagen, was jetzt zu tun ist. Ja, Sie sind doch die Gruppentherapeutin so ungefähr. Und da merke ich, da fühle ich mich manchmal erstmal ausgeschlossen, weil die mir nicht sagen, was sie tun. Und zweitens auch einfach denke ich, oh Mann, Kids, nützt doch, was hier möglich ist. Aber das ist erstmal immer eine große Arbeit, die dann in die Gruppe, in diesen Raum hineinzuholen, in dieses, wie fühle ich mich eigentlich, was denke ich eigentlich, was geht eigentlich in mir vor, warum bin ich eigentlich hier, was interessiert mich an mir. Also das sind oft lange Prozesse und da fühle ich mich dann mit diesem Handy, denke ich, oh Mann, wenn es das nicht gäbe, dann würden die im Gruppenraum sitzen und fänden das wahrscheinlich auch wahnsinnig unangenehm, aber hätten nicht diese Möglichkeit, sich da drin so zu verstecken.
Hier hören wir, dass das Smartphone die Möglichkeit bietet, sich in unangenehmen sozialen Situationen zurückzuziehen. Das ist ja erst einmal eine einfache und entlastende Strategie, die sicher einige von uns regelmäßig anwenden. Oder gibt es einen Punkt, wo das vielleicht doch gar keine gute Idee mehr ist oder sogar problematisch wird?
Auch Jan hat eine Einschätzung für sich. Schwierig wird der digitale Ausstieg oder Rückzug, wenn er nicht mal oder situativ zur eigenen Entspannung genutzt wird. Vielmehr wird es zum Problem, wenn das Medium den Kontakt in Beziehungen nicht nur stört, sondern diese Beziehung ersetzt. Dafür erzählt er uns von einem Jugendlichen, den er in Therapie hatte und der digital exzessiv Pornos und Social-Media-Inhalte konsumierte.
Also ich hatte zum Beispiel mal einen jungen Mann, der hat dann irgendwann, als die Beziehung mit mir in so eine neue Qualität irgendwie kam und er sich so rangesetzt hat und gesagt hat, also weil der hatte so ein Porno-Thema. Also der hat immer Pornos geguckt und dann haben wir irgendwie so, da habe ich zu ihm gesagt, naja, also ich möchte dir jetzt keine moralischen Vorschriften machen, aber solange du das nicht auch mal aufhören kannst, findest du nicht heraus, was der Unterschied ist. Und dann hat er das gemacht und dann hat er gleich gesagt irgendwie, ich habe dann jetzt aber auch mal gleich meine 240 YouTube-Abos gecancelt. Also weil er selber einen Zusammenhang irgendwie hergestellt hat zwischen, dass es gar nicht so sehr nur um die Pornos geht, sondern dass es um dieses Medien Nutzungsthema insgesamt ging. Aber das hat er nicht gemacht, weil ich ihm das gesagt habe, sondern das kam dann von ihm zu mir. Das fand ich ganz interessant, also weil diese Art von Strategie sich dann auch, weil der Wunsch ist schon da, weil das sehe ich halt als die Konstellation dann an, eigentlich in Beziehungen zu kommen. Und das Medium steht eben immer dazwischen, das wir eben schon mal hatten. Also die der eigentliche Wunsch ist, mit jemandem zusammen zu sein, aber es ist eben auch immer schwierig, mit jemandem zusammen zu sein. Und die Medien sind einfacher. Das ist dieses, man guckt lieber ein Porno und holt sich einen runter. Verzeihung. Als man hat wirklich einen Sex miteinander, weil da muss man sich auf irgendwas verständigen und einigen und dann ist das irgendwie schwierig und hin und her. Das heißt, es geht um dieses, es vereinfacht Sachen und gleichzeitig steht das natürlich dann auf der Ebene zwischen den Menschen eigentlich als Hindernis.
Auch in Jans Erzählung wird deutlich, dass es oftmals in der Therapie darum geht zu schauen, was eigentlich für ein Beziehungswunsch besteht und was durch einen exzessiven Smartphone-Gebrauch kompensiert werden könnte. Aber oftmals sind diese Kompensationen unvollkommen oder kompromisshaft, sodass sie zu unterschiedlichen Symptomen oder Leidensdruck für die Betroffenen führen können, da nicht der ursprüngliche Wunsch erlebt oder gelebt werden kann. Zudem weist Jan auf einen weiteren Effekt in diesem Zusammenhang hin, nämlich, dass konsumierte Medieninhalte wie pornografische Szenen oder Szenen von Gewalt als starre Inhalte in der Psyche abgespeichert bleiben können. Er nennt das ein mediales Introjekt. Das entlehnt er dem psychodynamischen Fachjargon. Hier beschreibt ein Introjekt etwas, das wie ein psychischer Fremdkörper unverstanden in unserer Innenwelt verbleibt.
Ich habe jetzt therapeutisch die Erfahrung gemacht, wenn es um diese Medieninhalte geht, dann gibt es sowas wie so einen Verriegelungsmechanismus. Das ist Teil dieses, was ich vorhin gesagt habe, mit den medialen Introjekten. Wenn man diese Medienanteile nicht mitbetrachtet und nicht mit, weil die sind ja starr. Also die sind ja als vollständiges Ding sozusagen in einem drin. Wenn man einen Horrorfilm geguckt hat oder ne, wenn halt so angstbesetzte Zugänge sind oder eben auch dieses es ist ja lustbesetzt, ne? Pornografie-Thema, dann verhindern die, dass man eigentlich einen Zugang zu den Wunschthemen, die eigentlich, also Beziehungswünschen, die eigentlich sich dahinter verbergen. Also wenn man das nicht mitbedenkt, dann kann man lange Therapie machen, wenn die nicht aufhören, mal wenigstens für eine Zeit. Also ich geht mir nicht darum, irgendwie zu sagen, Pornos sind per se schlecht, aber es geht dann um die Intensität oder so, ne? Und da sind halt die Handys, um vielleicht den Bogen zurückzuschlagen, natürlich mit der Verfügbarkeit hat sich einfach in den letzten 15 Jahren massiv was verändert.
Außerdem wird es aus seiner Sicht oft schwieriger für die Beziehungsgestaltung, wenn eigene Inhalte online gehen. Das erscheint auf den ersten Blick vielleicht kontraintuitiv. Schließlich ermöglichen uns Smartphones, schnell und vor allem zeit- und ortsungebunden über Schrift, Bilder, Audio- und Videodateien in Kontakt zu treten. Und das nicht nur im 1-zu-1-Kontakt, sondern zu Millionen von Menschen in einem Augenblick. Anhand des folgenden Beispiels von ihm werden mögliche Schwierigkeiten unserer digitalen Kontaktaufnahme aber deutlich.
Da gibt's eine ganz interessante Fotoreihe von dem Fotografen von Heidi Klum. Der hat dann mal so Porträts gemacht, von ganz naturalistischen Porträts, einfach so vor weißem Hintergrund, ungeschminkt und so von Jugendlichen. Und dann hat er den Jugendlichen diese Bilder gegeben und dann gesagt, jetzt verändert die mal so, dass ihr mehr Likes dafür im Internet bekommt. Und dann haben die wirklich an sich selber herumgeschraubt bis zum Get-No. Also und man erkennt die teilweise überhaupt nicht mehr wieder. Aber das sind halt diese in den Medien herumschwirrenden Ideale von ich kriege mehr Likes. Also dieses ist dann halt ne das zentrale Motiv. Und da geht es nicht mehr um Beziehung. Da geht es irgendwie ich und das Publikum. Ne? Also es hat eine ganz andere Qualität. Es geht nicht mehr darum, mit wem habe ich dann irgendwie gutes Gespräch oder so, sondern ich möchte einfach nur dafür gemacht werden, wie ich aussehe. So. Und das kommt dann unter anderem aus den Medien. Und wenn die dann selber eben dann auch wieder noch ins Internet gestellt werden, dann ist das nochmal eine Umdrehung mehr. Ne? Also gerade jetzt, vorgestern oder so, kam doch diese Nachricht, dass irgendwelche Jugendlichen Gleichaltrigen verprügelt haben, so mit 13 oder so, und dann irgendwie dieses Video ins Internet gestellt haben. Das ist ja auch sowas. Das nenne ich halt ein mediales Selbstderivat. Also das sind solche Spuren von sich selber, anhand dann halt, an denen dann halt so Spiegelungen irgendwie entstehen. Wenn die in therapeutischen Prozessen irgendwie auftauchen, das wird dann ganz schwierig, mit denen irgendwie umzugehen, weil dann kratzt man eigentlich immer am Ego.
Und dieses, unser Ego, hat ja spannenderweise eben nicht nur analoge Anteile, sondern wie eben gehört auch digitale. Wir bewegen uns also in verschiedenen Räumen online und offline. Das ist ziemlich komplex und voraussetzungsvoll, psychisch betrachtet. Auch wenn wir es oft ganz selbstverständlich tun. Diesem Phänomen kann man sich, laut Jan, über das Konzept des Übergangsobjektes vom Psychoanalytiker Donald W. Winnicott nähern.
Winnicott. Dieser prägte den Begriff vom Übergangsobjekt. Damit beschrieb er ein Phänomen, das vermutlich viele von uns kennen. Nämlich, wenn kleine Kinder Decken, Stoffzipfel, Kuscheltiere oder andere Gegenstände immer bei sich haben müssen, um sich damit zu beruhigen. Übergangsobjekt nannte er es deshalb, weil diese Objekte einen Übergang schaffen zwischen dem noch nicht allein sein können und dem allein sein können. Sie ersetzen emotional wichtige Personen, also zumindest eben übergangsweise. Ähnlich verhält es sich mit einem anderen Konzept von Winnicott, dem Übergangsraum. Also einem Raum, der zwischen Außenwelt und Innenwelt beziehungsweise zwischen Nicht-Ich und Ich besteht. Das Übergangsobjekt ist, laut Winnicott, ein Teil dieses Übergangsraumes. Es ist ein realer Gegenstand im Außen, der mit beruhigenden Fantasien und Zuschreibungen des Kindes belegt ist.
Aber was hat das mit unserer Frage nach der Smartphone-Nutzung zu tun? Wenn Kinder und Jugendliche Smartphones nutzen, können diese zum Übergangsobjekt werden? Nicht nur für die, sondern für alle Menschen, so Jan.
Für mich geht das noch einen Schritt weiter, denn in dem Handy ist ja ein zweiter intermediärer Raum. Also ich stelle mir schon die Innenseite des Computers aufgrund dieser ganzen Raummetaphern, ne, Fenster, man geht ins Internet, das sind ja alles irgendwie so räumliche, auch sprachliche Konstellationen. Schon so vor, dass eben das, was jetzt auch in, weiß ich nicht, wie heißt das da von Meta, diese virtuelle Welt, in der man dann auch rumlaufen kann, sich bewegen kann und so, so eine Art zweite Welt ist, ne? Also die eben auch einen Raum zur Verfügung stellt. Das heißt, man hat aber immer es automatisch mit zwei Räumen zu tun. Dann wird das natürlich irgendwie ganz schön chaotisch auf eine gewisse Art und Weise, weil die unterscheiden, was ist der eine, was ist der andere, dann schwierig wird. Also ich spreche dann, der sekundäre, intermediäre Raum wäre eben der Raum im Computer, also in den wir eintauchen und dann da drin sind. Und der intermediäre Raum nach Winnicott ist der, in dem wir uns jetzt hier gemeinsam befinden, ne? Und der Übergangsraum ist eben der Raum zwischen der, also zwischen dem Imagination und dem wirklichen Raum. Deswegen ist eben das Kuscheltier immer Teil der Mutter oder der Wollfaden, da schreibt er ja, ne, der von dem Rock der Mutter oder von irgendeinem Tuch oder so abgerissen und einer Decke oder so, aus dem das Kind dann halt sozusagen die Mutter für sich formt, aber dabei imaginär eigentlich mitnimmt, also mitnehmen kann. So, ne? Jetzt sind wir mit den Handys, also kann man schon auch so sehen, dass man alles immer überall mitnehmen kann, aber es ist eben die ganze Welt, die wir immer mitnehmen und nicht nur die Mutter.
Na gut, das ist ja eigentlich sowohl nach Winnicott etwas Entwicklungsförderliches, als jetzt auch mal ganz nüchtern betrachtet, irre praktisch und hilfreich. Was sollte daran problematisch sein? Eigentlich nichts. Solange wir nach Jan nicht in Allmachtsfantasien verharren und so unsere eigene Begrenzung verleugnen. Außerdem macht es auch hier, wie so oft, die Mischung.
Ich finde halt wichtig, die Menschen, die man da trifft im Internet, kann man immer unterscheiden, nachdem kenne ich die tatsächlich auch im wirklichen Leben oder sind die wirklich nur rein digital für mich? Also das sind die ganzen Mitspieler in irgendwelchen Rollgames, ja? Wenn die halt, weiß ich nicht, jetzt dann Fortnite spielen, dann haben sie ja so und so viele Mitspieler und wie viele davon kennen sie persönlich? Sind das jetzt Klassenkameraden oder Freunde oder sind das irgendwelche Leute? Weil es gibt Menschen, die haben einfach nicht so richtig Freunde und die suchen sich dann halt das, was ihnen Spaß macht, das ist das, was Hüther sagt mit seinem Dünger fürs Gehirn, ne? Also was Spaß macht, ist Dünger fürs Gehirn. Spiele machen Spaß. Also das ist dann halt so, so ein selbstverstärkender Mechanismus. Und man muss natürlich dann irgendwie unterscheiden können als jemand, der mittendrin ist. Und das ist zum Teil schwierig, weil es so ein bisschen so ein Klammern an einen digitalen Strohhalm ist, wenn man diese Art von Freundschaften nur hat. Also ich habe da schon auch so Geschichten überliefert bekommen von jungen Menschen, die dann plötzlich feststellten, dass sie irgendwo hingefahren sind und das dann auch ganz bewusst erlebt haben, dass die Leute ihnen überhaupt nicht zur Verfügung gestanden haben als Freunde. Also die waren dann gar nicht da. Ja? Und dann brach das alles auseinander, da waren die keine Freunde mehr, dann war er eigentlich wieder bei Null. Ja? Das heißt, das kann man, glaube ich, ganz gut unterscheiden. Also dieses, welche Beziehungen zu anderen Menschen, die wir haben, sind wirkliche Beziehungen, weil wir uns mit denen auseinandersetzen und weil wir zu denen eine familiäre oder eine freundschaftliche Beziehung haben in der realen Welt. Und die, mit denen wir dieses halt nicht haben.
Es geht also, etwas vereinfacht gesprochen, nicht um digital oder analog, sondern um echt oder unecht. Existieren unsere Beziehungen nur in unserer Fantasie oder sind sie verlässlich und belastbar? Zum Abschluss haben wir Jan die Frage gestellt, was er seinen KollegInnen zum Umgang mit Smartphones in ihren Therapien mit auf den Weg geben würde.
Ich würde ein erstmal entspanntes Verhältnis irgendwie zu Medien irgendwie mit auf den Weg geben, das die ja auch alle haben. Also nicht Handys raus oder so, sondern Handys rein in die Therapien. Also würde ich sagen. Aber eben angemessen rein, wenn es halt auch, also unverstehend rein. Also, dass man das guckt, was hat es denn für eine subjektive Bedeutung für diese Person mit, ne? Und auch, worin besteht das Problem und kann man das Problem erkennen? Das ist manchmal sehr versteckt.
Smartphones sind durch ihre Präsenz im Alltag ein fester Bestandteil unserer Beziehungsgestaltung und beeinflussen diese auf unterschiedliche Weise. Denn unsere Selbstwahrnehmung wird durch Apps und Social Media verändert. Durch unsere Smartphones können wir unsere Kommunikation fast vollständig von Zeit und Raum entkoppeln. Unsere bewussten und unbewussten Coping-Strategien sind dabei auch im Umgang mit dem Smartphone wirksam. Das schafft, wie wir gehört haben, neue soziale Möglichkeitsräume, kann aber auch Ängste und Unsicherheiten hervorrufen. Besonders in ihrer Funktion als eben diese Beziehungsgestalter werden sie in psychodynamischen Therapien thematisiert. Vor allem in Kinder- und Jugendtherapien gilt: Die Entwicklung dieser Beziehungsgestaltung ist gerade noch unmittelbar im Gange. Smartphones also ausgerechnet dort nicht zum Thema werden zu lassen, würde einen Teil seiner Bedeutung für uns und unsere Beziehungen ausblenden. Das wiederum würde einen kompetenten Umgang damit erschweren. Dies scheint nicht nur für den Therapiekontext zu gelten, sondern generell. Das Smartphone in seiner Bedeutung für uns besser zu verstehen, kann uns den Umgang auch mit den nach wie vor schwierigen Aspekten erleichtern und gegebenenfalls sogar verbessern.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Schreibt uns gern. Ihr findet uns bei Facebook oder sendet uns eine E-Mail an 50minuten@ipu-berlin.de.
Ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.